Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Offenbarung Kapitel 3, Vers 10. Das heißt Offenbarung Kapitel 3, Vers 10, das ist der Vers, über den wir gemeinsam heute nachdenken wollen. Gerade heute ist es sehr, sehr wichtig, wenn ihr die Bibel dabei habt, weil ich einige Dinge erwähnen werde und wir im Zusammenhang des Textes manches lesen müssen, sehr, sehr wichtig, wenn ihr die Bibel nicht dabei habt. Deshalb habe ich unter anderem auch den Vers, über den wir gemeinsam nachdenken wollen, auf die Frontseite des Bulletins getan. So, ihr könnt das aufschlagen und wenn ich dann den Text zweimal lese oder dreimal lese, dann verfolgt einfach mit, was da steht. Ich denke, ich habe hier die Schlachterübersetzung genommen, aber lesen werde ich aus der Elberfelder Übersetzung. So, wir lesen zunächst einmal gemeinsam den Text und wir verstehen, dass diese Worte der Herr Jesus Christus, der auferstandene Jesus Christus selber spricht. Zunächst einmal, wie gesagt, zu der Gemeinde in Philadelphia. Wir haben über diese Gemeinde nachgedacht, wir haben manches gesagt im Zusammenhang dessen, was Jesus sagt zu dieser Gemeinde. Und diese wunderbare Verheißung, diese wunderbare Aussage, dass ein Jesus an Philadelphia und nicht nur in Philadelphia, sondern auch, die gilt auch uns als Gemeinde, dass ein Jesus, die wollen wir heute im Besonderen uns anschauen. Jesus sagt Folgendes. Er sagt, weil du das Wort meines Ausharrens, es hat nichts mit dem Verlieren der Haare zu tun, sondern es ist ein altdeutsches Wort, es spricht von Geduld, es spricht von Ausdauer, es spricht von Standhaftigkeit. Alles ist in diesem Wort mit enthalten. Geduld, Ausdauer, Standhaftigkeit. Weil du das Wort meines Ausharren bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Ihr Lieben, das ist eine außergewöhnlich herrliche Verheißung des Herrn Jesu an die Gemeinde, an seine Gemeinde. Und wie gesagt, sie gilt nicht nur der Gemeinde in Philadelphia, sie gilt auch uns, weil wir Gemeinde des Herrn Jesu sind. Und heute wollen wir gemeinsam herausfinden oder herausstudieren, was diese wunderbare Verheißung wirklich bedeutet und was sie umschließt. Nun, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe schon immer manche Fragen gehabt im Zusammenhang dessen, was wir hier in Offenbarung 3 lesen und besonders auch im Zusammenhang des 10. Verses. Und die schwerwiegendste dieser Fragen war wohl diese, die uns direkt am Anfang der Aussage begegnet, ja. Schaut einmal, was geschrieben steht. Es steht geschrieben, weil du das Wort meines Ausharrens. Ja, so, es hört sich nach einer Bedingung an. Ja. Es sieht aus, als wäre die Bewahrung der Gemeinde davon abhängig, was sie tut. Sie bewahrt das Wort seines Ausharrens. Ja. Und wir sagen, aha. Das ist also die Bedingung. Das ist die Bedingung. Das Bewahren des Wortes ist Bedingung, um von Jesus dann auch bewahrt zu werden, in einer sehr unangenehmen Zeit, wie es scheint. Der Text sagt, er will uns bewahren oder er will seine Gemeinde bewahren vor der Stunde der Versuchung, die den ganzen Erdkreis treffen wird. So, wenn wir davon ausgehen, dass der Begriff Stunde der Versuchung, ja, schaut einmal in euren Text. Wenn wir davon ausgehen, dass dieser Begriff Stunde der Versuchung die Trübsalzeit meint, von der Trübsalzeit spricht, und das ist, was ich glaube, und ich werde das erklären, warum ich das glaube, dann geht es in diesem Vers ganz klar um die Bewahrung der Gemeinde Jesu durch die Entrückung. Und ich werde sagen, oder ich werde erklären, auch anhand des Textes, warum ich das glaube. Vor kurzem hatte ich ein interessantes Gespräch mit einem anderen Pastor gehabt, den ich kenne, nicht gut kenne. Wen kennt man wirklich gut? Jesus kennt jeden Menschen gut. Kennen wir wirklich Menschen gut? deshalb sage ich, ich kenne ihn. Und wir kamen auf das Thema der Entrückung zu sprechen und er sagte mir, weißt du, ich kann das nirgends in der Bibel, in der Heiligen Schrift sehen, dass von der Entrückung gesprochen wird. Und das wunderte mich überhaupt nicht, denn ich weiß ganz genau, welche Schulen dieser Pastor besucht hat. Es waren sehr liberale Schulen und wenn man in solchen Schulen in einer bestimmten Weise geprägt wird, ja, gerade angesichts dieser Themen, es gibt ja noch viele andere Themen, dann ist es sehr, sehr schwer, dieses bestimmte Verständnis, das man angenommen hat, von gelehrten Menschen, Professoren, Doktoren, was weiß ich, es ist sehr schwierig, dieses Verständnis zu ändern. Aber es geht, ihr Lieben, es geht dann, wenn wir uns tatsächlich mit der Bibel beschäftigen und einmal wirklich überlegen, was denn gesagt wird und wem was gesagt wird. Und vor allem, wenn wir ins Gebet gehen und dann Jesus auch darum bitten, dass er uns diese Dinge öffnet. Es funktioniert. So, er sagte mir, ich sehe das nicht. Ihr Lieben, es ist schon richtig, ja, das Thema der Entrückung der Gemeinde ist eins der, ich sag mal, umstrittensten Themen in der Gemeinde heute. Es sind nicht viele Christen in der Gemeinde heute, die erstens irgendetwas über die Entrückung wissen. Wenn man sagt, oh, die Entrückung der Gemeinde wird stattfinden. Augen so groß wie Fische. Was ist Entrückung? Ja, werden viele sagen. Es ist auch kein Interesse da, über dieses wunderbare Thema, über diese wunderbare Verheißung Jesu nachzudenken. Warum nicht? Weil es nicht mehr gepredigt wird. Sehr viele Prediger, sehr viele Bibellehrer heute sprechen das Thema der Entrückung nicht an, weil es ein kontroverses Thema ist. Oh, man könnte ja jemanden in der Gemeinde verletzen, weil er anders glaubt. Halt dich an die Schrift, sag einfach, was die Schrift sagt. Ob es den Menschen verletzt oder nicht, wen interessiert das? Das ist das Wort Gottes. Aber die Frage ist schon berechtigt. Wir haben doch eben den Text gelesen. Ja? Ist die Entrückung der Gemeinde an eine Bedingung geknüpft? Was ist diese Bedingung? Nun, wir haben gemeinsam, ich denke im letzten Jahr war das gewesen, schon ein oder zweimal über das Thema der Entrückung nachgedacht. Und wir haben eins festgestellt, unter anderem, die Entrückung der Gemeinde wird im Neuen Testament auch als eins der Mysterien erklärt, definiert. Ja, Mysterium ist ein Geheimnis und wir haben das auch erklärt, dass wenn das Neue Testament vom Mysterium spricht oder vom Geheimnis spricht, es spricht nicht von etwas, was verborgen, immer noch verborgen ist, sondern von etwas, was im Alten Testament verborgen war. Es war vorgeschattet, aber es war nicht erklärt. Im Neuen Testament und gerade im Zusammenhang der Entrückung wird dieses Mysterium der Entrückung oder eigentlich der Verwandlung, sollte ich sagen, von dem Apostel Paulus erklärt, der ja selbst insgesamt 8 Mysterien anspricht. Ja, und diese 8 Mysterien oder Geheimnisse dann im Neuen Testament auch erklärt. Das bedeutet für uns, dass es für uns nicht ein Mysterium, ein Geheimnis bleiben muss, weil der Apostel Paulus das ganz klar erklärt. Für viele ist es noch. Warum? Sie beschäftigen sich lieber mit dem, was manch ein Professor geschrieben hat, als mit dem, was die Heilige Schrift sagt. Schaut einmal, was Jesus seinerzeit selbst gesagt hat. Und ich denke, dass Jesus ganz klar in seinen Worten auch schon auf dieses Ereignis der Entrückung hinweist. In Johannes 14, Vers 3. Wenn ihr eure Bibeln habt, schlagt diesen Text auf. Johannes 14, Vers 3. Wir kennen aber diesen Vers wahrscheinlich auswendig. Jesus sagt zu seinen Nachfolgern: Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. So, ihr Lieben. Wenn wir Nachfolger Jesu sind, dann gilt das auch uns, dass Jesus uns dorthin mitnehmen wird, wo er selbst zu der Zeit, zu dieser Zeit auch ist, in seinem Herrlichkeitsleib. Wo ist das? Wo ist das? Es ist die ewige Herrlichkeit, die hier angesprochen wird. Wir wissen aber auch, lesend die Schrift, dass wenn Jesus sichtbar wiederkommt, er uns nirgends hinnimmt vor dem tausendjährigen Reich oder während des tausendjährigen Reichs, sondern dass er auf Erden bleibt und dass er sein Reich, das messianische Reich, von dem die Heilige Schrift im Alten wie auch im Neuen Testament spricht, von Jerusalem aus regieren wird und wir mit ihm. So, wir müssen nirgends hin. So, von daher verstehen wir, indem, wie Jesus das sagt zu seinen Nachfolgern, dass ein anderes Ereignis gemeint ist als das sichtbare Wiederkommen Jesu Christi auf dem Ölberg. Jesus spricht von der Entrückung der Gemeinde. Ihr Lieben, das ist die selige Hoffnung der wiedergeborenen Menschen, die Nachfolger des Herrn Jesus sind. Nun ja, ich selbst bin in einer Gemeinde zum Glauben gekommen und auch aufgewachsen, wo das Thema, in dieser Gemeinde wurde das Thema der Entrückung kaum angesprochen. Und wenn es mal angesprochen worden ist, in einer Predigt oder in einer Bibelstunde, dann war es so ziemlich, wurde es so oberflächlich behandelt und manche Aussagen, die gesagt worden sind, die waren missleitend. Ja, sie waren verwirrend gewesen. So haben wir als Jugendliche zum Beispiel folgende Aussage unter anderem gehört im Zusammenhang der Entrückung. Uns wurde gesagt, dass wenn Jesus wiederkommt, ja, und wir aber in einem Kino sitzen oder in einem weltlichen Konzert sind, dann sind wir ja für die Begegnung mit dem Herrn nicht vorbereitet, also werden wir hier gelassen. Und diejenigen, die aber dann geistlicher gewesen sind und dann von mir aus gebetet haben oder Bibel gelesen haben, die werden dann mitgenommen. Ja, wir werden zurückgelassen, weil wir dann im Kino gesessen haben. Und dann wird folgende Stelle zitiert aus Matthäus 24, 40 bis 41. Könnt sehr gerne aufschlagen. Das ist die Endzeitrede Jesu. Er sagt, dann werden zwei auf dem Felde sein. Einer wird genommen und der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen. Einer wird genommen, der andere wird zurückgelassen. Und man wird, und sie sagen, ja, siehst du, so wird das sein. Ja, die, die vorbereitet sind, die werden genommen, die anderen, die bleiben hier. Lass mich nur so viel sagen hier zu Matthäus 24. Ihr Lieben, einmal. Es ist sehr, sehr wichtig, die Worte, die gebraucht werden, richtig zu studieren und zu sehen, wie sie im Zusammenhang der Heiligen Schrift gebraucht werden. Zum anderen ist der ganze Zusammenhang des Textes und der weite Zusammenhang des Textes sehr, 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 sehr wichtig. Und der Zusammenhang des Textes hier in Matthäus 24 zeigt uns, dass solche, die genommen werden, die werden eigentlich zum Gericht genommen und nicht andersrum. So, hier ist keine Rede von der Entrückung der Gemeinde. Und das ist aber, was ich als Jugendlicher gehört habe. Ja, wenn du nicht bereit bist für die Erscheinung Jesu, dann bleibst du hier und du musst dann durch die Trübsalzeit. Man nennt dieses Verständnis, falsche Interpretation, Teilentrückung. Manche werden entrückt, sie waren dann halt vorbereitet gewesen, andere nicht, weil sie im Kino gesessen haben oder weil sie ein weltliches Konzert besucht haben oder was auch immer oder ein weltliches Buch gelesen haben. Die werden dann auf der Erde zurückbleiben und diese schreckliche Zeit der Trübsal mitmachen. Ich persönlich dachte, was ist nun der Maßstab des Vorbereitetseins? Ist es das Leben des Apostel Paulus? Ja, wenn das der Maßstab ist, dann sieht es für mich sehr, sehr schlecht aus. Ja, ich war nicht ansatzweise so hingegeben an Jesus. Ich habe nicht ansatzweise für Jesus gelebt, wie der Apostel Paulus. So, wenn man, wann ist man denn richtig vorbereitet, ja, für das Kommen des Herrn Jesus, wenn man so lebt wie Paulus? Und so lebte ich dann auch als junger Bursche in dieser Unruhe, ja, oder ich hatte diese Unruhe in mir, diese Angst in mir, oh, ich muss noch heiliger sein, ich muss noch mehr zur Gemeinde gehen, ich muss noch mehr dies und jenes tun. Und ich war eigentlich nie richtig froh gewesen. Und deshalb passiert es auch eines Tages, dass nach einer längeren Zeit, in der ich ein weltliches Buch gelesen habe, ich denke, es war Karl May, was weiß ich, was ich zu der Zeit gelesen habe. Ich habe sehr viel gelesen, meine Samstage sahen so aus, dass ich nach dem Frühstück das Haus aufgeräumt habe und dann mich hingesetzt habe und nur gelesen habe bis zum Abend, bis dann die Jugendstunde da war. Zwischendurch bin ich noch Fußball spielen gegangen. Aber das war der Samstag für mich gewesen. Ja, so, ich war etwas am Lesen und dann merke ich, das Haus ist so still. Was ist denn los? Ich höre keine Stimmen, nichts. Ich gehe zur Tür, ich lege mein Buch zur Seite, ich gehe zur Tür, mache die Tür auf, höre ihn. Totenstille. Ich dachte, das ist nicht normal. Und dann bin ich runtergegangen, die Treppe runtergegangen, habe geguckt, ob meine Großeltern da sind. Die waren weg. Meine Mama war weg. Mein kleiner Bruder war weg. Und ich dachte, das ist seltsam. Alle weg und ich bin noch hier. Dann habe ich gedacht, die Entrückung hat stattgefunden. Und ich wurde zurückgelassen, weil ich ein weltliches Buch gelesen habe. Und ihr könnt euch vorstellen, was für ein Gefühl das gewesen ist für mich, ja, in dieser Weise das zu empfinden. Ich bin zurückgelassen worden. Katastrophe. Und wie froh war ich dann, nach einer Zeit die Stimmen zu hören von meinem Bruder und von meiner Mutter, die dann zurückkamen. Ich weiß nicht, wo sie gewesen sind. Aber ihr Lieben, wenn wir einmal das biblisch durchdenken, was Teilentrückung wirklich bedeutet, dann erkennen wir, dass biblisch gesehen die Teilentrückung keinen Sinn macht. Keinen Sinn. Überlegen wir einmal, wie kann die Gemeinde des Herrn Jesu, die ein Leib ist, ja, und ein Tempel des Heiligen Geistes ist, das sind die Bilder, die gebraucht werden im Neuen Testament für die Gemeinde Jesu, teilentrückt werden. Bleibt dann der linke Arm des Leibes zurück, weil er nicht vorbereitet war? Ja, bleibt er zurück auf der Erde, während der andere Teil des Leibes dann Jesus entgegeneilt? Das macht nicht so viel Sinn. Und außerdem, wenn wir über die Segnungen des Neuen Testaments nachdenken, dann sehen wir, dass jede Segnung, die wir im Neuen Testament erkennen oder von denen wir lesen, auch die Gnadengaben, pure Gnade Gottes sind. Nichts anderes. Pure Gnade Gottes. Wir haben es nie und nimmer verdient. Wie können wir dann annehmen oder glauben, dass die Bewahrung der Gemeinde in der Entrückung, was ja auch eine gewaltige Segnung Gottes ist, nicht aus Gnade ist, sondern an eine Bedingung geknüpft? Das macht biblisch überhaupt keinen Sinn. Ja, die Frage bleibt aber, was meint Jesus, wenn er sagt, weil du das Wort meines Ausharrens oder meiner Geduld bewahrt hast, werde ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Ist das nicht ein klarer Hinweis auf eine Bedingung, die erfüllt sein muss, um bei der Entrückung mit dabei sein zu können? Und hier müssen wir ein wenig tiefer graben und auch in die griechische Sprache des Neuen Testaments einmal uns vertiefen. Ich bin kein gewaltiger Griechischkenner oder Sprachwissenschaftler, dazu habe ich nicht lange genug studiert, aber ich habe die richtige Literatur, die ich nachschlagen kann und das ist wichtig, dass man das macht. Beim Studium eines Textes, man zieht diese Literatur herbei und schaut einmal, welche Worte werden gebraucht, welche Wortzusammenhänge werden gebraucht, woanders werden sie noch gebraucht in der Heiligen Schrift und so weiter. Sehr, sehr gut, wenn man diese Literatur dann hinzuzieht. Ja. Und ich versuche das einmal ganz schlicht, ganz einfach zu erklären, was das Problem gerade auch in diesem Vers ist und was ich herausgefunden habe, bezugnehmend auf die Sprachwissenschaftler des Neuen Testaments. Das Problem, und das wisst ihr mich mit Sicherheit auch, mit den älteren Manuskripten, die dann übersetzt worden sind und aus dem Griechischen, ja, man sagt, je älter die Manuskripte sind, desto besser ist es für die Übersetzung. Das Problem mit diesen, und wir haben sehr viele davon, sehr viele. Das Problem ist eben, dass der Text in diesen älteren Manuskripten in Griechisch alles in Großbuchstaben geschrieben worden ist. Man hat kaum Raum gelassen zwischen den Worten. So, es war in einem geschrieben, in Großbuchstaben. Stellt euch das mal vor. Und man hat kaum Satzzeichen gebraucht. Man hat kaum Kommas gehabt, man hat kaum Punkte gehabt und so weiter und so weiter. So, jetzt könnt ihr euch vorstellen, welch gewaltige Aufgabe es gewesen ist, aus diesen Manuskripten, ja, diese Manuskripte zu übersetzen ins Englische oder ins Deutsche oder was immer. Es gibt natürlich Regeln, die man beachten muss, und dann wird es ein bisschen einfacher, auch gerade für die Punktsetzung oder Kommasetzung und so weiter. Außer, wie gesagt, in diesem Vers. Wieso? Das werde ich gleich erklären. Noch einmal, schlagt euren Text auf und ich möchte den Zusammenhang lesen. Das heißt, ich lese ab Vers 9 und dann Vers 10 dazu. Wenn wir in unseren Text schauen, dann sehen wir, dass der 9. Vers abgeschlossen ist mit einem Punkt. Das darf nicht sein, sagen uns die Sprachwissenschaftler. Sie sagen Folgendes, da muss ein Komma stehen. Warum? Ganz einfach, weil der 10. Vers mit einem Verbindungswort anfängt. Ihr Lieben, im Griechischen ist das etwas sehr, sehr, sehr Seltenes, dass ein neuer Satz mit einem Verbindungswort anfängt. Verbindungswort ist eben das. Es verbindet das Vorhergesagte mit dem Hinterhergesagten. Ja, deshalb muss ein Komma da stehen. Und in der deutschen Grammatik ist das genauso. Normalerweise, es gehört sich nicht, mit einem Verbindungswort einen Satz anzufangen. Ich mache das immer und immer wieder. Warum? Weil ich die deutsche Grammatik nicht verstehe. Das ist so schwer. Aber wie auch immer, ist gut zu wissen. Ist gut zu wissen. So, ich lese uns den 9. Vers. Schaut einmal, was Jesus hier sagt. Er sagt, sprechen zu der Gemeinde, siehe, ich verschaffe, das Wort, was hier gebraucht wird, ist, ich gebe dir geschenkweise. So, er macht der Gemeinde ein Geschenk. Ja? Dass solche aus der Synagoge des Satans, wir haben über diesen Begriff nachgedacht, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Und hier steht bei unseren in unseren Übersetzungen ein Punkt, müsste eigentlich ein Komma stehen, weil du das Wort meiner Geduld bewahrt hast. Hier muss der Punkt hin. So. Das ist die erste Aussage des Herrn Jesus. Und nun kommt der neue Gedanke, eine neue Information an die Gemeinde. Er sagt, ich aber. Aha. Ja, so fängt eigentlich dann der neue Satz an. Ich aber will auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Da haben wir es, ja. Und als ich diese Erklärung des Bibellehrers John Nimela gelesen habe, dann habe ich gesehen, dann wurde einiges klar. Ja? Ihr Lieben, die einzige Bedingung, damit wir mit der Gemeinde des Herrn Jesu entrückt werden, ist unsere Wiedergeburt. Ist unsere Wiedergeburt. Das ist das Wichtigste. Haben wir unser Leben Jesus Christus im Buße anvertraut? Wenn ja, dann sind wir unter anderem, sagt die Heilige Schrift, zu einem der lebendigen Steine geworden in dem Tempel Gottes. Ich lese uns aus 1. Petrus 2, Vers 5. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen. Merken wir, wie das gesagt wird, wir bauen uns selbst nicht auf. Wir sind nicht diejenigen, die Gemeinde bauen. Es ist Gott selbst, der das tut. Ja, wir sind lebendige Steine, die er gebraucht. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum. So, bei der Entrückung der Gemeinde, ihr Lieben, werden nicht einige dieser lebendigen Steine zurückbleiben auf der Erde? Ja? Wer wird zurückbleiben, die keine Steine sind? Ja, in diesem heiligen Gebäude des Tempels Gottes, des geistlichen Tempels Gottes. So der vollständige Tempel Gottes, die vollständige Braut Jesu, wird Jesus präsentiert und nicht nur ein Teil derselben. So, wir schließen deshalb, dass die Entrückung der Gemeinde 100% Gnade ist. Gott ist die Entrückung mit, das mit entrückt werden, ist an keine andere Bedingung geknüpft als an die Wiedergeburt. Und die Wiedergeburt ist Gnade Gottes. Ja? Wir müssen regeneriert sein durch den Heiligen Geist. Darum geht es. Und wenn wir das sind, dann sind die Gehorsamsschritte eigentlich erwartet. Das wird erwartet von einem Menschen, der tatsächlich wiedergeboren ist, dass er im Gehorsam Jesus Christus gegenüber lebt, weil er verstanden hat, wer Jesus ist. Nun, nachdem wir das geklärt haben, wollen wir uns noch einmal in den Text vertiefen und etliche Fragen beantworten. Ein anderer Pastor, mit dem ich auch ein Gespräch hatte, er war so ziemlich aufgebracht darüber, dass manche Prediger sich anmaßen, ja, genau über die Endzeit Dinge zu sprechen und zu predigen, wie zum Beispiel auch über die Entrückung. Er sagt, dass es so etwas wie die Entrückung nicht gibt. Und er meinte eigentlich mich, weil ich über die Entrückung gepredigt habe, weil ich oft davon spreche und so weiter. Und er sagte zu mir, dass die Lehre der Entrückung die Flucht, der Wunsch eines Christen ist, bewahrt zu werden. Es ist die Realitätsflucht, Wirklichkeitsflucht. Ja. Und dieser Pastor meinte also, dass die Christen, die an der Lehre der Entrückung festhalten, eben das sind Menschen, die so ein bisschen realitätsfremd leben. Sie sind Christen, die leidensscheu sind. So, dann muss er gerade im Zusammenhang des Textes vor uns, Vers 10, diesen Text dann folgendermaßen lesen. Ja, ich lese das einmal, wie er das verstanden hat. Auch ich, sagt Jesus, will dich bewahren in der Stunde der Versuchung, die da kommen wird. Ihr Lieben, das ist aber nicht, was der Text sagt. Ja? Ich habe nachgeguckt, ich habe im Griechischen nachgeguckt, ich habe alle möglichen Übersetzungen nachgeguckt, im Deutschen wie auch im Englischen. Jede Übersetzung sagt eigentlich oder gebraucht das Wort vor. Ich will dich davor bewahren. Und dann habe ich mal angeschaut, wo im Neuen Testament dieses Wörtchen noch gebraucht wird und habe festgestellt, unter anderem, dass dieses Wörtchen von Jesus selbst gebraucht wird in Matthäus 7, in seiner Bergpredigt. In Vers 5, sprechend vom Richtgeist, sagt Jesus Folgendes, hört mal genau hin, er sagt, Vers 5, Matthäus 7, Vers 5, du Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus. Aha, genau dasselbe Wort wird hier gebraucht, was in unserem Vers 10 mit von übersetzt wird. Hier wird es übersetzt mit aus. Und das ist gute Übersetzung. Das ist eine sehr gute Übersetzung. Ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge und dann siehe zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Noch einmal wird dasselbe Wort im griechischen Eck gebraucht. Und hier mit aus. Und deshalb, mit dem Wörtchen aus übersetzt wird. Und deshalb können wir noch richtiger diesen 10. Vers folgendermaßen lesen. Auch ich will dich bewahren aus der Stunde der Versuchung. Das ist genau der Hinweis, ihr Lieben. Die Entrückung der Gemeinde ist nicht eine Erfindung der leidensscheuen Christen. Es ist eine Realität, von der der Herr Jesus Christus selbst spricht, von der die Heilige Schrift spricht und worauf uns die Heilige Schrift sehr deutlich hinweist. Es ist tatsächlich eine ganz hervorragende, wunderbare, segensvolle Verheißung an die Gemeinde des Herrn Jesu aus dem Mund des Herrn Jesus. Und die Christen tun sich damit kein Gefallen, dieses Thema nicht zu studieren, dieses Thema zur Seite zu schieben, weil sie denken, es ist zu kontrovers. Nur noch einen sehr vielsagenden Begriff möchte ich mit uns ansprechen und auch eine sehr schwerwiegende Frage beantworten. Ja? Es ist die Frage, woher wissen wir denn, dass hier tatsächlich in diesem Vers von der Trübsalzeit die Rede ist und nicht von etwas anderem. Ja? Nun, wenn wir den Begriff, die da wohnen auf Erden, einmal untersuchen, ja, im Neuen Testament, dann sehen wir, dass dieser Begriff nur in dem Buch der Offenbarung gebraucht wird, nirgends sonst. Nirgends sonst. Es wird manches gesagt über diese Gruppe von Menschen, immer wieder im selben Begriff, die da wohnen auf der Erde. Und alles, was gesagt wird über diese Gruppe, ist nicht gut. Es ist die Gruppe von Menschen, lesen wir in der Offenbarung, die den Antichristen anbeten wird. So, wann wird der Antichrist erscheinen? Die meisten von uns wissen das. In der Trübsalszeit. Es wird gesagt, dass diese Gruppe von Menschen, die da auf der Erde wohnen, Freude daran haben werden, dass die zwei Zeugen Gottes getötet werden in Jerusalem. Wann wird das stattfinden? Wir wissen das. Es wird ebenso gesagt, dass sie Freude daran haben, dass die Menschen, die zum Glauben gekommen sind, es werden Menschen zum Glauben kommen in der Trübsalzeit, aber das ist nicht die Gemeinde. Sie werden getötet. Sie müssen den Märtyrertod sterben. Sie werden sich freuen darüber, dass sie sterben. Und es wird unter anderem gesagt, dass diese Menschen, dass ihre Namen nicht verzeichnet sind im Buch des Lebens. Ja, und über diese Aussage haben wir auch schon nachgedacht. So dieser Begriff, die da wohnen auf Erden, und der Zusammenhang, in dem dieser Begriff gebraucht wird, spricht ganz klar von der Zeit der Trübsal. Ja, und davor, dass die Gemeinde des Herrn Jesu aber vor dieser Zeit bewahrt wird. Aber nehmen wir einmal an, dass dieser Begriff tatsächlich das meint, was wir denken, dass er meint, dass alle Menschen gemeint sind, ja, die dann von diesen Dingen betroffen sein werden in dieser besonderen Zeit der Trübsal. Wenn alle Menschen gemeint sind, die Gemeinde des Herrn Jesu besteht ja auch aus Menschen. Ja? Wo ist die Gemeinde des Herrn Jesu? Wo wandelt sie, wo wohnt sie, wenn nicht auf der Erde? Und da haben wir auch schon ein Hinweis darauf, dass die Gemeinde des Herrn Jesu gar nicht da sein wird, wenn diese schreckliche Zeit hereinbricht, ja, über diese Erde. Die Gemeinde des Herrn Jesu ist mit ihrem Herrn Jesus. Ja. In dieser Weise wird Jesus seine Gemeinde bewahren, aus der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Die Frage, die mich sehr beschäftigt hat, bei der Vorbereitung dieser Predigt war folgende, und euch geht es genauso. Ist es denn wichtig für uns als gläubige Menschen, über die Entrückung der Gemeinde Bescheid zu wissen und dementsprechend darüber auch zu reden und auch davon zu predigen, ob es manchen passt oder nicht? Ich möchte eine Illustration gebrauchen, um diese Frage zu beantworten. Lebend in dem Haus meiner Mama, ich war 15, 16, was weiß ich. Es war immer irgendwie mein Anliegen gewesen, dass wenn meine Mutter weg gewesen ist zum Urlaub oder zu einem Seminar, das sie besuchen musste für einige Tage aufgrund ihrer Arbeitsstelle, dass wenn sie zurückgekommen ist, dass das Haus in Ordnung war. Ja, nicht, dass unser Haus sehr dreckig war oder dass ich, wer weiß, was angestellt habe, aber mir war wichtig, dass da kein Geschirr im Spülbecken war, wir haben keine Spülmaschine gehabt. Es war wichtig für mich, dass der Teppich gesaugt wird, weil ich wusste, die Mama kommt, heute Nachmittag kommt sie. Ja? So, wenn ich aber wusste, sie bleibt noch einige Tage weg, dann war mir das nicht so wichtig. Wie gesagt, auch wenn das Haus nicht, wer weiß, wie schmutzig war oder was, unser Haus war immer sehr, sehr sauber. Aber ich wollte sicher machen, dass es wirklich, ja, wirklich sauber ist, wenn meine Mutter kommt. Und ihr Lieben, ähnlich ist das mit der Entrückung der Gemeinde, die jeden Moment stattfinden kann. Wir können jeden Moment Jesus begegnen. Und die Frage ist, ist das Haus unseres Lebens als gläubige Menschen aufgeräumt? Das ist wichtig. Sind wir bereit für das Erscheinen unseres Herrn? Und das ist genau die Herausforderung, wenn wir einmal verstehen, was die Bibel eigentlich sagt über die Entrückung, sind wir bereit, jeden Moment Jesus zu begegnen. Ah, wenn wir davon ausgehen, dass das die Wahrheit ist und das ist die Wahrheit, wie leben wir dann? Wie würden wir dann leben? Schaut einmal in eure Schrift, in die Bibel. Wie fängt der 11. Vers an? Jesus sagt, ich komme bald. Das Wort, was hier gebraucht wird, ist, ich komme unversehens oder schleunigst, ganz schnell. Und der Bibel nach ist das nächste Ereignis auf dem Heilsplan oder auf dem Heilskalender Gottes die Entrückung der Gemeinde. Und dieses von Jesus selbst angekündigte Ereignis hat keine Vorzeichen. Das heißt, sie könnte jeden Moment stattfinden. Noch bevor ich heute das Amen sage, nach dem Gottesdienst kann die Entrückung stattfinden. Das ist die Aussage der Heiligen Schrift. So sind wir recht vorbereitet für die Begegnung mit dem Herrn Jesus Christus. Haben wir unser Leben Jesus anvertraut? Das ist die wichtigste Frage überhaupt. Haben wir unser Leben Jesus Christus anvertraut in Buße? Wissen wir, dass er in seiner Gnade uns wiedergeboren hat durch den Heiligen Geist, dass wir regeneriert sind und dass wir nun als neue Menschen, als neue Kreatur, wie die Heilige Schrift sagt, von Tag zu Tag leben? Ihr Lieben, das ist es, wie wir in rechter Weise das Haus unseres Lebens vorbereiten angesichts dieser wunderbaren und herrlichen Verheißung des Kommens des Herrn Jesus für seine Gemeinde in der Entrückung. Sind wir bereit? Sind wir bereit? Können wir mit einem freudigen Herzen gerade jetzt sagen, komm, Herr Jesus, komm, wir können es kaum abwarten, dass du für uns kommst. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.